Deutschlandfunk. Freistil.
Gibt so schlimme Dinge da draußen? Da brauche ich persönlich auch die Satire oder das Lachen, um das zu ertragen.
Hier ist Extra 3, der Irrsinn der Woche.
Und natürlich eine Möglichkeit, sich mit Politik auseinanderzusetzen, ohne dass das Ganze gleich bedrohlich wird, ist natürlich die Auseinandersetzung über Humor.
Ihr verdammten Ausbeuter, Mistratten, Sau, Pillemann, Arschpisser!
Das habe ich natürlich auch jetzt in ein, zwei Artikeln gelesen, jetzt nicht nur bezogen auf die Heute-Show, sondern im Grunde so diese allgemeine These, dass Satire Politikverdrossenheit vergrößert.
Ihr seid keine Journalisten, ihr seid das leuchtende Furunkel am Arsch von Daniela Katzenberger.
Dass Satiriker die besseren Journalisten seien oder da Leitartiklerfunktionen und dergleichen übernehmen, das finde ich sehr bedenklich und das überhebt sich so ein bisschen.
Montagmorgen. Ein Konferenzraum des NDR in Hamburg-Lockstedt im Herbst 2017. 21 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Satiresendung Extra 3 sitzen in einem Stuhlkreis und diskutieren über potenzielle Themen für die Ausgabe am Donnerstag.
Ich sehe das auch so. Also in der
Munition für Ehring.
Genau, in der Mod. Und dann in der Mod kann man natürlich auch nämlich den Bogen Richtung Dobrindt spannen, der eben mit dreistelligen Millionenbeträgen die Telekom fördert. Die Telekom ist nach wie vor Drittel in Staatsbesitz und so. Und dann kann man wieder den Bogen Richtung Bundesregierung einfacher spannen, als es Sträter in Summe könnte.
Absolut. Eine Moderation über Deutschlands Probleme bei der Digitalisierung. Ein Song über die AfD zur Melodie der Schlümpfe. Eine Grafik von Angela Merkel als Vampirgräfin Merkula, die den Koalitionspartner die Themen aussaugt. Es geht hin und her. Ideen werden in die Runde geworfen, manches für schlecht befunden, manches für gut, manches für prinzipiell gut, aber nicht für die Ausgabe diese Woche. Bis dann, nach gut 90 Minuten, die Luft raus ist. Pause.
Politik. Ist Satire der neue Journalismus? Ein Feature von Mike Herbstreut.
Da immer unser Anspruch ist, dass die Leute auch neue Einblicke kriegen, dass sie überrascht werden, dass es irgendwie lustig, aber auch innovativ, kreativ ist. Deswegen versuchen wir in der Redaktionskonferenz immer erstmal das freie Spiel zu ermöglichen, dass die Autoren, aber auch Redakteure und Redakteurinnen einfach erstmal brainstormen.
Satire ist Arbeit. Und so banal beginnt die Konzeption einer Folge Extra 3, beschreibt Andreas Lange, der Redaktionsleiter der NDR-Satire-Sendung.
Dann gucken wir nach 2 Stunden oder manchmal auch nach 1 Stunde, manchmal aber auch nach 3 Stunden. So, was haben wir denn jetzt? Was ist denn wichtig und was könnte auch funktionieren? Und dann versucht man diese Brainstorming-Ideen zu ordnen. Was ist überhaupt umsetzbar? Was ist denn auch lustig? Was trifft auch wirklich dann den Kern, den wir ausdrücken wollen? Was ist einfach Quatsch? Das versuchen wir dann auszusortieren. Ja, und dann entwickelt sich das so im Laufe der Woche. Wir haben das dann festgelegt, was wir als Themen machen.
Extra 3 gibt es seit über 40 Jahren. Andreas Lange, Jahrgang 1970, fing nach seinem journalistischen Volontariat 1999 beim Satiremagazin an. Zuerst als Autor, dann als Redakteur und seit 10 Jahren ist er Redaktionsleiter. Nebenbei war er auch lange Zeit für das NDR-Politikmagazin Panorama tätig.
Das passt eigentlich auch ganz gut, weil die Sendungen ähnlich strukturiert sind. Beide gehen kritisch an die Sachen ran und ich bin halt auch ein Journalist, habe eine journalistische Ausbildung und so habe ich eigentlich auch immer Extra 3 gesehen, dass wir die Themen journalistisch angehen. Also immer gucken, was ist da draußen ein Missstand, was ist da irgendwas, was uns ärgert, was könnte die Zuschauer auch aufregen.
Die Schulferien sind vorbei, inzwischen zumindest in den allermeisten Bundesländern. Für die Schüler ändert sich aber erstmal nichts. Der Unterricht fällt aus. Jetzt eben nicht wegen Ferien, sondern wegen Lehrermangel. Dieser Dieselskandal wird immer bekloppter. Ich dachte wirklich, jetzt ist mal die Gelegenheit. Jetzt ist die Chance für die deutsche Politik, mal der Autoindustrie so richtig den Kopf zu waschen. Und was gab es beim Dieselgipfel? eine sanfte Kopfmassage. Die Autobosse sind jedenfalls total happy. Die hätten nicht gedacht, dass sie so billig davonkommen. Next Wednesday night. 60-80% der Umsätze von Spielhallen werden mit Spielsüchtigen gemacht. Und der Staat verdient über die Steuer kräftig mit. Die großen Spielbanken werden sogar direkt vom Staat betrieben.
Und dass man dann guckt, wer ist dafür verantwortlich? Wer sorgt dafür, dass Menschen in unserem Land möglicherweise Nachteile haben oder dass es denen schlechter geht? Und dann versuchen wir das in unsere Beiträge oder in unsere Moderation zu bringen. Und bei Panorama wird das dann eher investigativ aufbereitet. Und bei Extra 3 wird es eher lustig aufbereitet.
Dann hat die Digitalisierung ein großes Problem. Sie liegt im Aufgabenbereich von Alexander Dobrindt. Das Problem ist unter anderem, Dobrindt hat den Ausbau der Netze an die Telekom gegeben. Und die Telekom macht es natürlich so, dass es sich für sie auch lohnt. Das heißt, die Telekom baut die Glasfasernetze bis zu den Schaltkästen auf der Straße aus. Aber in die Häuser führen dann langsame Kupferleitungen, wenn man Glück hat. In den ganz, ganz abgelegenen Regionen kommen nach den ollen Kupferleitungen nochmal ein Kind mit einem anderen Kind und einem Dosentelefon.
Aber der Punkt der Themenfindung und der Frage, was beschäftigt uns oder was kommt in die Sendung, da sind zum Beispiel die politischen Magazine Allgemein und Extra 3 sehr ähnlich. Zumindest in dem Satireverständnis, was wir bei Extra 3 haben.
In seinen fast 20 Jahren bei Extra 3 war Andreas lange mittendrin im Wandel der deutschen Fernsehsatirelandschaft.
Als ich anfing, haben wir schon noch so ein bisschen im Kopf gehabt, da machen wir so ein bisschen ein norddeutsches Panorama mit skurrilen und lustigen Anklängen. Und jetzt ist die Sendung ja schon dann eher in so eine Kabarett-klassische, klare Satire-Schiene einzuordnen. Und der Weg dahin war total spannend. Also da kam irgendwann Publikum dazu. Da kam dann ja auch ein neuer Moderator.
Mit Christian Ehring.
Neue Sendeplätze im Ersten.
Herzlich willkommen zu Extra 3.
Diese Veränderungen scheinen etwas bewirkt zu haben. Extra 3 ist 40 Jahre nach seiner Gründung so populär wie noch nie.
Durchschnittliche Zuschauerzahlen von Extra 3 in der ARD im Jahr 2014 1,63 Millionen, im Jahr 2017 1,72 Millionen.
Die Satire boomt.
Satire ist ja inzwischen auch ein Quotenerfolg im Fernsehen geworden.
Das große Comeback der Satire ist wichtig.
Der Einfluss der Satiriker, der nimmt zu.
Die Bedeutung der Satire nimmt zu.
Also ich glaube, die Satirelandschaft in Deutschland hat sich, das muss man einfach fairerweise sagen, durch die Heute-Show verändert. Also da muss man dem ZDF ein großes Lob aussprechen, dass sie den Mut gehabt haben und auch das Stehvermögen, so eine Sendung einfach mal auf diesem Sendeplatz immer wieder jede Woche zu platzieren. Die haben ja am Anfang gar nicht so gute Quoten gehabt.
Durchschnittliche Zuschauerzahlen der ZDF-Heute-Show im Jahr 2010 1,65 Millionen. Im Jahr 2016 3,88 Millionen.
Also das ist eigentlich dadurch entstanden, dass diese Sendung verlässlich immer auf demselben Platz war. Und dadurch ist die unglaublich erfolgreich geworden.
Preise der Heute-Show, unter anderem Grimme-Preis 2010 und 2012, 5 deutsche Fernsehpreise, 10 deutsche Comedy-Preise, Hans-Joachim Friedrichs-Preis für Fernsehjournalismus.
Und dadurch haben natürlich alle Fernsehmacher in Deutschland gemerkt, Mensch, Satire in Deutschland, das ist wieder was, was auch Leute interessiert und was ja auch relevant geworden ist bei den Zuschauern. Die Leute wollen das offensichtlich sehen.
Sehe ich aus wie ein Idiot? Sehe ich aus wie ein Idiot?
Na, als wir angefangen haben, gab es ja außer uns zum Glück schon die Anstalt im ZDF, noch in der Urbesetzung. Das heißt, beim ZDF hatte man nach einer längeren Durststrecke ohne Satire wieder zu schätzen gelernt, was es für eine wichtige Programmfarbe ist.
Oliver Welke, Moderator und Mitautor der ZDF Heute-Show. Der studierte Publizist und gelernte Journalist sitzt im Konferenzraum der Heute-Show-Büros in Köln. Er trägt Jeans und ein Captain America-T-Shirt und wirkt extrem entspannt, obwohl es einen Tag vor der Sendung noch viel zu tun gibt und in ein paar Minuten mit dem Team die komplette Sendung zur Probe gelesen wird.
Und dann gab es, glaube ich, irgendwann den Moment, dass der damalige Programmdirektor, noch nicht Intendant Bellut, gesagt hat, er könnte sich vorstellen, zusätzlich zur Anstalt noch eine etwas jüngere Programmfarbe zu entwickeln, die aber letztlich auch unter Satire läuft. Und dann habe ich in derselben Phase halt viel zu tun gehabt mit unserem heutigen Redakteur, dem Stefan Denzer. Und wir haben dann halt zusammen an einer Hotelbar in Köln rumgesponnen, was wir selber gerne gucken und über verschiedene Formate geredet, die wir halt im Ausland verfolgen, diese sogenannten Fake News-Sendungen, die es ja in USA, Daily Show, aber auch in England, Australien gibt, und haben halt so gesagt, sowas müsste man mal machen.
An diese Hotelbar-Unterhaltung habe sich Danzer später erinnert, als in einer Sitzung beim ZDF nach neuen Ideen gefragt wurde. Der Sender gab schließlich sein Okay für eine Nachrichtensatire-Sendung mit Welke als Moderator.
Einen wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen zur ersten Heute-Show überhaupt. Vielen Dank.
Am 26. Mai 2009 sendete das ZDF die Pilotfolge.
Sie freuen sich zurecht, denn es ist ein perfekter Tag, diese Sendung zu starten. Denn ganz Deutschland fragt sich, auch heute Abend, kann Opel wirklich gerettet werden? Und noch wichtiger, wer rettet Opel zuerst? Wirtschaftsminister Guttenberg oder doch der SPD-Rivale Steinmeier? Guttenberg jedenfalls, der Gustav Ganz der deutschen Politik, hat etwas Unerhörtes ausgesprochen.
Wenn die Risiken zu hoch sind, muss weiterhin eine geordnete Insolvenz als Option auf dem Tisch bleiben.
Genau, geordnete Insolvenz, jetzt schon das Wort des Jahres, geordnet in die Insolvenz gehen, das klingt für mich ungefähr so logisch wie sich mal romantisch die Hämorrhoiden veröden lassen.
Unsere Idee war am Anfang einfach, dass wir so eine Art satirischen Wochenrückblick bieten, der einfach abbilden soll, was in der Woche in Deutschland Gesprächswert hat. Das war der Startschuss und dann hat sich das halt über die Jahre entwickelt. Also wenn ich mir alte Folgen angucke, habe ich fast körperliche Schmerzen. Aber sagen wir mal so, das Grundprinzip, dass man eben mit 3 oder 4 Themen versucht, das abzudecken, worüber die Leute reden oder sich im günstigsten Fall aufregen, das war von Anfang an da.
Haltet alle mal die Fresse! Jetzt rede ich!
Zu den durchschnittlich fast 4 Millionen Fernsehzuschauern kommen zusätzlich noch gut 2 Millionen Abrufe in der Mediathek pro Monat. Und auch bei Facebook und Twitter werden die Heute-Show-Inhalte oft geklickt.
Über soziale Netzwerke vermarkten sich all diese Satireformate inzwischen exzellent. Sie stellen einzelne Clips online oder einfach nur lustige Bilder. Die werden dann geteilt und vergrößern einfach das Publikum immens, das jetzt nicht von sich aus gedacht hätte, dass es sich für politische Satire interessiert.
Katharina Kleinen von Königslöw ist Professorin für Journalistik und Kommunikationswissenschaften an der Universität Hamburg und forscht dort zu politischer Satire.
Also das eine ist schlicht eine Vermarktungsstrategie, die sehr gut aufgegangen ist.
Der aktuelle Satireboom hat für die Professorin aber noch einen ganz anderen Grund. Sie glaubt,
dass momentan die Menschen nicht ganz wissen, was sie von der Politik so halten sollen und verunsichert sind in der Art und Weise, wie sie Politik verstehen sollen. Und natürlich eine Möglichkeit, sich mit Politik auseinanderzusetzen, ohne dass das Ganze gleich bedrohlich wird, ist natürlich die Auseinandersetzung über Humor. Und ich glaube, das hilft den Menschen momentan, damit umzugehen, dass die Politik, zumindest in der Wahrnehmung der meisten, bedrohlicher und unberechenbarer geworden ist. Und dann ist eben der Bruch mit der Satire, man kann darüber lachen und gleichzeitig versucht man trotzdem für sich eine Interpretation dessen zu finden, was da in der Politik vor sich geht.
Dieses Gefühl beobachtet auch Extra 3 Redaktionsleiter Andreas Lange. Nicht nur bei anderen oder beim Publikum von Extra 3, auch bei sich selbst.
Ich will lachen, das befreit mich, das gibt so schlimme, so besorgniserregende Dinge da draußen. Da brauche ich persönlich auch die Satire oder das Lachen, um das zu ertragen. Und Lachen ist neben Weinen die stärkste Emotion, die wir haben. Das in einer Fernsehsendung, ja, das ist, glaube ich, das, was die Leute gerne gucken und warum sie Satire gerne gucken. Oder eben halt auch in der Satire, ja, eine gewisse Medizin zu finden.
Letztlich, um es mit Robert Gernhardt zum Beispiel zu sagen, ist Komik und dann auch Satire mit komischen Mitteln Lustsuche.
Tim Wolf, Chefredakteur des Print-Satire-Magazins Titanic.
Der Wunsch, da wo es schwierig ist, etwas Lustiges zu empfinden, Lust zu schaffen. Einfach, ja, die Welt für einen Moment ein bisschen schöner und erträglicher zu machen. Gerade wenn es um die ganz großen, schwierigen Themen geht, ist es tatsächlich das Bestmögliche aus dem ganzen Elend der Welt einen komischen Mehrwert zu ziehen, was nicht immer gelingt. Also die Lieblingszuschriften, die wir bekommen, also die mir am meisten gefallen, sind tatsächlich solche, die sagen ja, ohne euch wäre die Welt für mich gar nicht erträglich oder so. Also vielleicht nicht ganz so dramatisch, aber man merkt schon, dass das eigentlich das ist, was man wirklich gut bewirken kann. So Menschen ein wenig Trost und Erleichterung zu geben.
Ich würde behaupten, dass viele Leute das Gefühl haben, wenn sie sich Politik anschauen.
I would build a great wall and nobody builds walls better than me, believe me. And I will have Mexico pay for that wall.
Dass die reale Politik an vielen Stellen schon fast satirisch wirkt.
Jens Wolling, Professor für empirische Medienforschung an der TU Ilmenau.
Und eine Strategie, auch damit umzugehen, ist, es gar nicht mehr so ernst nehmen zu wollen. Also wir hatten in einer anderen Studie, genau, da ging es auch unter anderem auch um Donald Trump. Und dort stellte sich heraus, dass die Leute sowas wie Themenverdrossenheit empfinden. Sie wollen dann eigentlich nichts mehr von diesen Geschichten hören, weil sie immer das Gefühl hatten, es ist immer wieder das Gleiche, immer wieder das Gleiche. Und dann aber sozusagen als eine Bewältigungsstrategie oder Coping-Strategie, die man dann da hat, sich dann Satire zu wenden.
Scheiße, mit der sie einem 365 Tage verarscht haben!
Im Dezember 2012 schauten zum ersten Mal mehr Zuschauer die ZDF-Satire-Sendung Heute Show als das ZDF-Nachrichtenmagazin Heute Journal. Und spätestens da begann die Diskussion. Was bedeutet es eigentlich für eine Gesellschaft, wenn mehr Menschen die Veralberung der Nachrichten sehen als die seriösen Nachrichtenformate? Hugo Müller-Fock schrieb im Mai 2012 im Magazin Cicero:
Welke und den Seinen geht es allein darum, die Politikerkaste insgesamt als eine Ansammlung von Volltrotteln darzustellen. Okay, die Heute-Show bringt Quote, was für die ZDF-Gewaltigen das Wichtigste ist. Und ganz nebenbei fördert sie Politikverdruss und Politikerverachtung. Da kann und will ich nicht mitlachen.
Armin Käfer in der Stuttgarter Zeitung, November 2016.
Wenn 3 Millionen Fernsehzuschauer freitagabends das Führungspersonal als komplett debiles Ensemble vorgeführt bekommen und sich darüber schlapplachen, kommen Zweifel auf, ob es sich dabei wirklich nur um Spannungsabbau durch Humor handelt. Vielleicht erleben wir auch live den Triumph einer zynischen Unvernunft.
Uwe Volkmann, Rechtsphilosoph gegenüber der Tageszeitung, März 2014.
Die Heute-Show verstärkt die unpolitische Lebenshaltung durch diese Art der Präsentation von Politik.
Sind diese kritischen Stimmen berechtigt? Fördern Sendungen wie die Heute-Show oder Extra 3 mit ihrem satirischen Blick auf Politik, Politikerinnen und Politiker einen Zynismus bei den Wählerinnen und Wählern und sind letztendlich schädlich für die Demokratie? Donnerstagnachmittag. In einem NDR-Fernsehstudio finden gerade die letzten Proben für die neue Ausgabe Extra 3 statt, die in ein paar Stunden aufgezeichnet wird. Moderator Christian Ehring spielt die ganze Sendung noch einmal mit dem Technikteam und der Regie durch und feilt noch ein bisschen an seinen Texten.
Ja, ich weiß nicht, soll ich ein bisschen mehr Jugendsprache, soll ich ein bisschen mehr Pseudo 50-Jährige reden Jugendsprache machen oder soll ich das einfach gar nicht machen? Weil
während drinnen die Probe langsam zu Ende geht, kommen draußen die ersten Zuschauer an.
Ich muss sagen, ich finde das immer lustig und das ist einfach gut gemacht. Es sind ja trotzdem noch ernste Themen lustig aufbereitet, aber trotzdem muss man ja sagen, dass man auch trotzdem was dabei lernt.
Die Art und Umgang ist intelligent gemacht. Es gibt sicherlich auch Sendungen, die eher primitiver Natur ist, aber ich finde gerade die Ironie, gerade die bei Extra 3 herrscht, sogar noch einen Ticken besser als bei der Heute-Show. Also im Grunde genommen die Königsklasse.
Also ich mag es einfach gerne, dass man immer so einen Rückblick über die Woche hat und das alles auf lustig so ein bisschen ist und trotzdem aber auch noch ein ernster Hintergrund ist. Das gefällt mir sehr gut. Also ich bin Lehrerin und meine Schüler haben das auch dann mal geguckt, nachdem ich denen das empfohlen habe. Und ich glaube, dass es auf jeden Fall auch gerade für Jüngere sehr interessant ist, dass es einfach nicht so trocken ist. Ich glaube aber, dass es anregt, seinen Kopf einzuschalten und eigene Gedanken sich zu machen.
Die Anregung, über Themen nachzudenken, das ist die andere Seite des Spektrums. Denn während die einen in der Satire den Sargnagel der Demokratie sehen, stilisieren sie die anderen zum Heilsbringer und zu einer Art neuem Journalismus, der auch Menschen erreicht, die sich sonst nicht für Politik interessieren. Die Jury des Hans-Joachim-Friedrichs-Preises für Fernsehjournalismus ließ bei der Verleihung an die Heute-Show im Jahr 2012 verlauten:
Die Heute-Show betreibt Aufklärung mit Genuss in Zeiten des Politikverdrusses und des Misstrauens gegenüber herkömmlicher Berichterstattung.
Sophia McLennan, Medienwissenschaftlerin, im Interview mit der Süddeutschen Zeitung, April 2017.
Satiriker analysieren Trump besser als die klassischen Nachrichten.
Tobias Krone in die Tageszeitung, Juni 2015.
Die Satireformate sind mehr als Schenkelklopfer für besser Informierte. Sie versorgen ein politikfernes Publikum mit Informationen.
Tina Hildebrand in Die Zeit, April 2013.
Die Heute-Show macht die echte Politikberichterstattung besser.
Medienwissenschaftler Bernd Gäbler im Deutschlandfunk über Satireformate wie die Heute-Show. September 2016.
Im besten Fall können sie eine Art Einstiegsdroge sein, politisches Interesse wecken.
Die Hoffnungen auf die Satire sind also mindestens so groß wie die Vorwürfe gegen sie. Bleibt die Frage, wer hat denn nun recht? Wie wirkt Satire auf die Zuschauerinnen und Zuschauer? Zu diesem Thema gibt es in Deutschland bislang kaum Forschung.
Ich glaube, es hat was damit zu tun, dass wir in Deutschland sozusagen von der Tradition her schon erstmal noch einen sehr ernsthaften Politikbegriff hatten. Das heißt also, wir sind davon ausgegangen, dass Politik halt eben so stattfindet, dass Leute sich über Themen Gedanken machen, dort abwägen, was passt sozusagen besser zu ihren Entscheidungen. Und dass sozusagen alles, was so diese emotionalen Aspekte sind, auch lange in der Forschung keine so große Rolle gespielt haben. Später ist das gekommen, dass man sozusagen auch sozusagen so Personenbeurteilungen mit einbezogen hat und bei den Personenbeurteilungen dann auch nicht nur sozusagen die Frage, wie sieht das aus mit der Kompetenz eines Politikers, sondern halt auch ganz andere Themen bis hin zu, wie gut sieht er denn aus, der Politiker, was alles so Dinge sind, die dann eher so eine emotionale Komponente anspricht.
Im Ausland spielt diese emotionale Komponente schon länger eine wichtige Rolle. In den USA wird beispielsweise seit gut 10 Jahren verstärkt zur Wirkung von politischen Satiresendungen geforscht. Und einige Studien kommen zu dem Schluss, dass Satire Politikverdruss fördern kann.
Dieser Gabriel, wenn ich den schon sehe, den Hartz-IV-Regelsatz, verfrisst der doch bei einem Mittagessen im Borchardt.
2006 haben die beiden Forscher Jody Baumgartner und Jonathan Morris in einer Experimentalstudie nachgewiesen, dass sich die Rezeption der Satiresendung The Daily Show, dem amerikanischen Vorbild der Heute-Show, auf die Einstellung von Jugendlichen auswirkt. Nach der Rezeption einer Folge der Sendung wuchs bei den Jugendlichen der Zynismus gegenüber dem politischen System.
Die Scheiße stinkt doch zum Himmel! Ja, wo leben wir denn eigentlich? Im Takatuka-Land?
Ähnliches hat 2012 die Kommunikationswissenschaftlerin Metal Balmas-Cohen beobachtet, die die israelische Satiresendung Eretz Nehederet untersucht hat. Eine Befragung des Publikums zeigte auch hier, die Rezeption der Sendung führt insgesamt zu mehr Politikzynismus.
Das habe ich natürlich auch jetzt in 1-2 Artikeln gelesen, jetzt nicht nur bezogen auf die Heute-Show, sondern im Grunde so diese allgemeine These, dass Satire Politikverdrossenheit vergrößert. Und ich sehe das anders. Ich glaube, dass die Chance gerade so eines Formats wie der Heute-Show darin besteht, Leute, und wir haben ja zum Teil auch wirklich sehr junge Zuschauer, an bestimmte Themen heranzuführen, die gerade aus der Mode gekommen sind oder die in der Zeitung eben nur auf Seite 16 stehen oder noch weiter hinten. Was mich da auch darin bestärkt, das zu glauben, ist, dass ich halt aus dem Umfeld auch höre, dass Leute mir sagen, dass sich ihre 16-, 17-jährigen Söhne oder Töchter dann nochmal hingesetzt haben und nochmal nachgegoogelt haben und sozusagen ein Thema für sich entdeckt haben, auf das wir sie als Einstiegsdroge gebracht haben. Das ist jetzt nicht unser primäres Ziel, aber ich halte das für viel plausibler als die These, dass Leute, wenn sie Satiresendungen konsumieren, anfangen, Politiker insgesamt für Trottel zu halten. Also ich weiß, dass auch das zumindest in einem Artikel im letzten Jahr verbreitet wurde, dass wir alle Politiker quasi pauschal als Idioten darstellen, so stand es da. Aber das fand ich dann schon regelrecht eher abschneidend, weil das einfach auch nicht stimmt. Das hat mich wirklich geärgert, weil wir einfach versuchen, klassisch mit satirischen, auch mal mit Comedy-Mitteln bestimmte Missstände aufzuzeigen, aber nicht pauschal die Kaste der Politiker abzuwerten.
Dieser Vorwurf beschäftigt Welke schon länger. Am Ende der letzten Ausgabe der Heute-Show vor der Weihnachtspause 2016 appellierte er an das Publikum.
Ja, parlamentarische Demokratie ist manchmal mühselig, langsam, aber sie ist mit Abstand das Beste, was wir haben. Und natürlich klingt es vielleicht ein Tick heuchlerisch, wenn eine Sendung wie unsere das sagt, aber schreiben Sie Ihrem Abgeordneten doch mal eine nette Weihnachtskarte und bedanken sich für seinen oder ihren Einsatz. Ich meine das völlig ernst, denn ohne diese Leute oder ohne Menschen, die sich tatsächlich freiwillig um Kommunalpolitik kümmern, gäbe es unser System gar nicht.
Die Lanze, die Welke hier für die Arbeit von Politikern bricht, war eher ein Einzelfall. Auch wenn das Thema Welke sehr am Herzen liegt.
Ich habe ja auch im Bundestag mal ab und zu heimlich zugeguckt und kenne auch Bundestagsabgeordnete. Ich weiß sehr wohl um das Arbeitspensum, was diese Leute runterreißen. Meine Überzeugung ist ja, das habe ich auch in der Sendung schon gesagt, dass wir im Gegenteil aufpassen müssen, dass wir in ein paar Jahren noch Leute haben, die Bock haben, eine aktive Rolle in dieser Art von repräsentativer Demokratie zu spielen. Wenn man mal bei so einer Sitzung von so einem Ortsverein war, egal jetzt welcher Partei, bis hin zu den Grünen, dann merkt man natürlich, dass die ein tierisches Überalterungsproblem haben. Und das ist was, worüber man sich wirklich Gedanken machen muss, wie das eigentlich noch in 10, 20 Jahren mit Leben gefüllt werden soll, was wir unter Demokratie verstehen heute.
Wie Oliver Welke hält auch Tim Wolf vom Satiremagazin Titanic nichts von dem Vorwurf, dass Satire Politikverdrossenheit fördert.
Ist schön, wenn einem so viel Wirkung unterstellt wird, aber ich glaube, Politiker produzieren Politikverdrossenheit und nicht Satiriker.
Ähnlich sieht es auch Andreas Lange von Extra 3.
Der Umkehrschluss wäre ja, nicht über Skandale oder über Missstände zu berichten, um den Leuten den Glauben an die Politik nicht zu zerstören. Also da schlägt dann mein Journalistenherz ein bisschen anders, muss ich sagen. Also ich hoffe, dass das bei einem kritischen Wähler nicht als Pauschalverurteilung aller Politiker ankommt. Und deswegen ist es halt auch wichtig, aus meiner Sicht, dass Satire journalistisch an die Themen rangeht. Das heißt eben, dass nicht alle im Bundestag per se lustig und dämlich und bescheuert sind, sondern sie sind dann bescheuert, dämlich und vielleicht auch lustig, wenn sie etwas verbockt haben, und zwar einzelne Politiker oder einzelne Gruppen, die man dann wirklich anhand eines konkreten Vorwurfs vorführt. Und Satire sollte niemals, ja, pauschale Gags über alle Bundestagsabgeordneten machen. Aber dann zu glauben, dass ein Missstand in einer Satiresendung für Politikverdrossenheit sorgt, der macht mich traurig, wenn das so sein sollte. Aber der lässt sich eigentlich aus unserer Sicht dann nicht verhindern. Wenn das so ist, dann wäre es dann eher die Schuld der Politiker, muss ich sagen.
Ich bin neulich in was reingetreten, das hatte mehr Charisma als Olaf Scholz. Und wir wundern uns über die Wahlbeteiligung in Hamburg. Demokratie braucht den Wettstreit der Ideen. Ich will Politiker, die für ihre Sache kämpfen, und zwar bis einer heult.
Und was sagt die Politik dazu? Ein Beispiel. Ein Hotel an der A52 im Ruhrgebiet, an einem sehr windigen Tag im September, mitten in der heißen Phase des Wahlkampfs zur Bundestagswahl 2017. Besuch bei einer, die schon oft das Ziel von Satiresendungen war.
Ich bin sicher, Claudia Roth und der Papst kaufen die Klamotten im selben Laden.
Das Saarland ist die hässliche Schwester der hässlichen Schwester, kurz die Claudia Roth unter den Bundesländern.
War die Claudia Roth deprimiert nach dem Ergebnis? Angeblich hat sie zum ersten Mal in ihrem Leben 3 Minuten am Stück kein Wort gesagt. Aber natürlich braucht man die Claudi bei den Grünen, und zwar für... Man braucht die halt! Als Maskottchen und so, ne?
Claudia Roth von Bündnis 90, die Grünen, ist nicht nur oft Thema in Satiresendungen, sie war auch die erste Politikerin, die sich als Gast in die Heute-Show getraut hat.
Also es ist eine bisschen skurrile Geschichte, weil irgendwie haben meine lieben, wunderbaren, großartigen Mitarbeiter gesagt, das ist unglaublich gut, wenn die eingeladen wird, dann geht sie da auch hin. So. Und da bei uns sehr selbstbestimmt miteinander umgegangen und habe ich das nicht so richtig geschnallt, sondern ich habe gesagt, ja, heute ist gut, und habe mich dann gewundert, warum muss ich in die Heute-Sendung nach Köln? Eigentlich ist sie doch in Mainz. Und dann habe ich, irgendwann mal hat es dann geklickt, Heute-Show. Und dann dachte ich mir, uiuiui, Premiere, erste Politikerin. Und habe ich gedacht, ja, warum eigentlich nicht? Weil ich glaube, dass Politikerinnen, Politiker sich nicht so ernst nehmen sollten, sondern auch zeigen sollten, dass sie über sich selber lachen können. Oder sich selber über sich selber auch Gedanken machen können, wenn die Kritik satirisch oder auch bissig daherkommt.
Unser heutiger Studiogast ist die Bundesvorsitzende der Grünen und die erste Politikerin überhaupt, die sich in diese Sendung reintraut. Alle anderen, darf ich Ihnen mal als kleine Insidergeschichte verraten, haben immer ihre Pressesprecher vorgeschickt und gesagt, wir gucken erst mal, wie euren ersten Gast behandelt.
Aber ehrlich gesagt, ich war schon sehr aufgeregt.
Dann guckt mal schön. Hier ist Claudia Roth, meine Damen und Herren. Ich glauben Sie mir, ich stehe jetzt weit mehr unter Druck als Sie, Frau Roth.
Das glaube ich nicht.
Doch.
Dann muss das furchtbar sein.
Nein, ich bin doch nicht die heilige römische Inquisition.
Ich auch nicht.
Bin viel netter.
Und habe dann aber einen unglaublich fairen Umgang erlebt. Natürlich hat man mich auf fürchterliche Sünden in meiner Zeit angesprochen. Es war fast schon klar.
Gibt es so Auftritte von Ihnen, ob jetzt in Talkshows oder woanders, wo Sie Interviews geben, wo Sie dann nachher zu Hause sitzen und denken, Mensch, Claudi, hättest du mal nach Minute 1 die Klappe gehalten?
Gibt's? Die Frage ist, gibt's die nicht?
weil wir so einen Auftritt gefunden haben, wo ich das Gefühl habe, dass Sie ihn hinterher möglicherweise selber suboptimal fanden.
Aber nicht den jetzt. Bitte, nicht den.
Ich glaube schon.
Ich mache seit 20 Jahren Türkei-Politik. Das ist viele Jahre. Und ich liebe die Konflikte in der Türkei. Es gibt immer wieder Probleme, immer wieder Konflikte. Mir gefällt in der Türkei Sonne, Mond und Sterne. Mir gefallen Kichererbsenpüree. Mir gefallen Börek. Ich kann gute Börek machen.
Was denn? Das war ein astreines Interview zum Thema Türkei.
Aber ich habe mich jetzt nicht ausgestellt gefühlt oder ausgebeutet gefühlt oder veräppelt gefühlt. Überhaupt nicht. Sondern das war sehr, sehr fair. Und der Witz war ja, dass dann sofort, unmittelbar nach der Sendung, offensichtlich andere angerufen hatten bei der Redaktion und gesagt haben, so wollen wir aber auch. Also erstmal waren sie alle Schisser. Und als sie dann gesehen haben, das war ganz gut und hat mir definitiv nicht geschadet, im Gegenteil, dann wollten andere auch dazu kommen.
Trifft es Politikerinnen und Politiker also mehr, wenn über sie geredet wird, statt mit ihnen?
Naja, das musst du schon ertragen, wenn, was weiß ich, Harald Schmidt, der einst gesagt hat, die Rot ist ein Eichhörnchen auf Ecstasy. Und du weißt dann lacht die halbe Republik, oder zumindest die Harald Schmidt-Fans sind, oh, das Eichhörnchen auf Ecstasy kommt. Aber eigentlich, das kenne ich nur aus Bayern kommend, ist das Allerschlimmste nicht, dass du irgendwie veräppelt wirst, verarscht wird, könnte man sagen, sondern wenn du gar nicht vorkommst.
Eine Grenze würde Rot dann aber doch ziehen, wenn es allein um Äußerlichkeiten und Klischees geht.
Wenn es dann 10, 20 Jahre immer das Gleiche ist, dann bin ich genervt und denke mir, was soll denn das? Fällt denen eigentlich nichts anderes ein? Dann wird es auch beleidigend. Es kommt immer und immer wieder und die ist so schrill und die ist so laut. Das lese ich dann oft in einer Zeitung, wo ich mir denke, meine Güte, ist das Copy-Paste von vor 20 Jahren. Dann ist es aber auch nicht gut. Also dann ist die politische Satire nicht gut. Dann macht es sich verdammt leicht. Dann wird es beleidigend oder dann wird es auch abfällig. Ich finde, das muss sich schon anstrengen. Da ist richtig heftige Arbeit, die dazu gehört. Aber die Wiederholung von Klischee ist nicht Satire. Und dann ist es ein Vorurteil gegen Menschen, das dann in der wirklichen Welt immer wieder auf einen zurückschlägt.
Und was hält sie als Politikerin und Bundestagsvizepräsidentin von dem Vorwurf, dass Satiresendungen wie Extra 3 oder die Heute-Show mitverantwortlich sind für Politikverdrossenheit?
Naja, also Politikverdrossenheit kommt von der Politik, mit Verlaub. Also jetzt auch noch sich vom Acker zu machen und zu sagen, da ist die Satire schuld, dass die Leute politikverdrossen sind. Also ich meine, das finde ich wirklich mit Verlaub, so geht's nicht. Also Politikverdrossenheit, das kann man nicht abschieben. Da sind nicht die blöden Menschen im Land schuld, die die großartige, in Anführungszeichen, Politik nicht verstehen. Da sind nicht die Satiriker schuld, sondern Politikverdrossenheit zu überwinden, ist schon vor allem auch erstmal die Aufgabe von Politik.
Ob Satiresendungen tatsächlich zu Politikverdruss beitragen können, da sind sich auch die Medienwirkungsforscher in den USA uneinig. Benedikt Porzelt, der an der Uni Marburg zu politischer Satire geforscht hat, erklärt die unterschiedlichen Ergebnisse der Studien.
Die einen Forscher kommen eher zu dem Ergebnis, dass es Politikverdruss fördern kann. Die anderen wiederum sagen, nein, hier wird wirklich auch Information gegeben und Satiresendungen wie die Daily Show sind eigentlich eher alternative Nachrichten, die auch letztlich sogar sachlicher mit Themen umgehen als klassische Nachrichtenformate wie zum Beispiel auf Fox News.
Der stramm konservative Nachrichtensender, der als Sprachrohr der Republikaner gilt und für seine einseitige Berichterstattung bekannt ist. Wo solche Nachrichtenformate versagen, da könnte laut verschiedener Studien die Satire in die Bresche springen. 2017 haben Kommunikationswissenschaftler der Ohio State University herausgefunden, dass Satire Menschen für Politik interessieren kann, die sich sonst nicht für politische Nachrichten interessieren. Und eine Studie der Universität von Pennsylvania aus dem Jahr 2014 hat nachgewiesen, dass Satiresendungen dafür geeignet sein können, komplexe politische Sachverhalte verständlich zu erklären.
Es kommt natürlich auch darauf an, was schaut man sich tatsächlich an? Erstens, welche Zuschauerschaft sieht man sich an? Und zweitens auch, welches Satireformat sieht man sich an? Und da ist es, wie gesagt, einfach auch ein enormer Unterschied, wie tatsächlich Komik eingesetzt wird, um Politik aufzugreifen. In dem einen Format ist es vielleicht eher der alleinige Gagbringer, der einfache Scherz über ein Körperumfang eines Politikers oder eine komische Frisur. Während es auf der anderen Seite dann wieder Formate gibt, die wirklich auch die Hintergründe mitliefern. Also einfach nicht nur Lachen aus Selbstzweck betreiben, sondern damit auch wirklich informieren wollen.
Aus den internationalen Studien lassen sich jedoch nur wenig Schlüsse zur Wirkung deutscher Satiresendungen schließen. Zu unterschiedlich sind die Formate, der Humor oder auch die politischen Systeme.
Also es gibt eine einzige Studie inzwischen zur Wirkung der Deutschen Heute-Show in Deutschland. Und die hat gezeigt, dass es allerdings eher so eine Form von Politikerverdrossenheit ist, die gesteigert wird, und weniger von Politikverdrossenheit.
Die Studie, die die Hamburger Medienprofessorin Katharina Kleinen von Königslöw meint, wurde 2013 von 6 Studierenden der Kommunikationswissenschaften an der Universität Erfurt durchgeführt. Eine davon war Katharina Ratzmann. Sie und ihre Kommilitoninnen und Kommilitonen befragten 543 Menschen über einen 3-wöchigen Zeitraum.
Unsere Studie hat da kaum Ergebnisse dazu geliefert, dass die Heute-Show eine generelle Politikverdrossenheit fördern würde. Das heißt, in Bezug auf das ganze politische System quasi negativere Einstellungen produzieren würde. Wo es aber extreme Ergebnisse gab, war in Bezug auf einzelne Politiker. Also wir haben halt vorher und nachher jeweils die gleichen Politiker abgefragt, für wie kompetent, für wie vertrauenswürdig und für wie sympathisch haltet ihr eben diese Politiker. Und da ist schon deutlich geworden, dass diejenigen, die Folgen gesehen hatten, in denen diese Politiker eben dargestellt wurden, hinterher wesentlich negativer antworteten als diejenigen, die die Folge nicht gesehen haben. Das war zum Beispiel ganz extrem bei der Bewertung von Anton Hofreiter.
Die Grünen. Da geben die ihren beiden trantütigsten Trantüten den Fraktionsvorsitz. Ja, der Kirchentagstruller und dem Hofreiter Anton. Leute, das könnt ihr doch nicht machen. Der Hofreiter, der schläfert seine Gesprächspartner regelrecht ein.
Sie haben ja promoviert über eine lateinamerikanische Pflanze, die Bomarea.
Die Bomarea ist eine Gattung. Und entschuldigen Sie, aber das ist einfach eine ganze große Gruppe von Pflanzen. Es sind weit über 100 verschiedene Arten, wo es eben ganz ausdauernde große Lianen gibt und auch sehr kleine Pflanzen, die im Hochgebirge wachsen.
Bei denen, die die Folge nicht gesehen haben, waren eben die Bewertungen hinterher ja schon relativ ausgeglichen, positiver und negativer. Aber hauptsächlich gab es eben die gleiche Bewertung wie vor den 3 Wochen. Und diejenigen, die die Folge gesehen haben, die bewerteten ihn überwiegend auf allen 3 Ebenen schlechter als vor 3 Wochen. Also über 40% haben ihn als jeweils weniger sympathisch, weniger kompetent und weniger vertrauenswürdig bewertet.
Die Beiträge in Sendungen wie der Heute-Show und Extra 3 können laut dieser Studie also zumindest kurzfristig einen Einfluss darauf haben, wie sympathisch oder unsympathisch man einen Politiker oder eine Politikerin findet. Aber die Meinung über das politische System ändert sich laut der Studie der 6 Studierenden der Uni Erfurt nicht. Und auch eine zunehmende Politisierung durch die Heute-Show konnte die Studie nicht nachweisen. Vor allem nicht, weil die meisten Zuschauer sowieso schon politikaffin seien.
Wir haben herausgefunden, dass das politische Interesse bei denen, die Heute-Show regelmäßig schauen, schon vorher höher war als bei denen, die sie eben nicht schauen. Das ist ja immer die Frage, ne, erst die Henne oder erst das Ei. Wahrscheinlich schauen einfach politikinteressierte Menschen lieber die Heute-Show. Wir haben ja dann hinterher auch das politische Interesse nochmal abgefragt, um eben genau diese Frage zu beantworten. Und es ließ sich aber nicht erkennen, dass das politische Interesse durch die Rezeption signifikant gesteigert werden konnte. Das war eben nicht erkennbar und deswegen konnten wir auf Basis dieser 3-wöchigen Rezeption eben nicht sagen, dass die Heute-Show als Einstiegsdroge für Politik funktioniert.
Auch wenn die Studie von Ratzmann und ihren Mitstudierenden nicht repräsentativ war, bestätigen sich ihre Ergebnisse in anderen Forschungen. Für den Medienwirkungsforscher Jens Wolling von der TU Ilmenau sind die Forschungsergebnisse zum Thema Politikverdrossenheit und Satire in Deutschland eindeutig.
Wenn Sie rumgehen, werden Sie sicherlich irgendwelche Einzelfälle finden, die von sich aus sagen, ja, ich habe das denn da gesehen und danach hatte ich wirklich so die Nase voll und ich war völlig enttäuscht und so weiter. Einzelfälle wird man sicherlich immer finden, aber Sie werden sicherlich auch einen Einzelfall finden, der genau das Gegenteil sagt, der gesagt hat, okay, ich habe die Sendung gesehen und danach war für mich klar, ich musste was machen und bin dann politisch aktiv geworden und so weiter. Also Einzelfälle finden Sie da immer als Beispiel, aber sozusagen etwas, wo man sagen würde, das ist jetzt über den Einzelfall hinaus eine signifikante Entwicklung. Dafür gibt es in Deutschland keine Belege dafür.
Und trotzdem gibt es da diese gegensätzlichen Stimmen. Die einen sagen, Satire mache vieles kaputt. Die anderen sehen darin die letzte Hoffnung für die politische Bildung desinteressierter Jugendlicher.
Aufklärung in Zeiten des Politikverdrusses. Die Heute-Show verstärkt die unpolitische Lebenshaltung. Satiriker analysieren Trump besser als die klassischen Nachrichten. Fördert Politikverdruss und Politikerverachtung. Besser als klassische Nachrichten. Triumph einer zynischen Unvernunft.
Ja, das ist ein typisches Problem, das wir sozusagen generell mit den Medienwirkungen haben. Also wenn Sie Leute fragen, wie stark wirken die Medien, also auch Politiker, dann werden sie immer sagen, alle Leute gehen davon aus, ja, Medien sind unglaublich mächtig, unglaublich wirksam. Und es gibt natürlich sozusagen auch wieder Belege dafür, dass es in bestimmten Situationen tatsächlich auch so ist, dass wir ja durch Medien zum Beispiel auf Themen aufmerksam werden und ohne diese Aufmerksamkeit, die die Medien auf bestimmte Themen lenken, dass dann auch nicht diese Themen dann nicht sozusagen in den Mittelpunkt der Diskussion gerückt werden. Wir haben aber relativ wenig Belege dafür, außer in Extremsituationen, zum Beispiel in autoritären Regimen, wo es denn keine Gegenkommunikation gab, dass es tatsächlich so ist, dass Medien dazu führen, dass Meinungen völlig umgekrempelt werden.
Denn wer Medien nutzt, der nutzt sie laut Jens Wolling in aller Regel kritisch.
Nehmen wir jetzt mal den Zusammenhang mit dem Thema Flüchtlingskrise, wo ja den Medien sehr stark vorgeworfen wurde, dass sie einseitig über das Flüchtlingsthema berichtet haben, dass die ganze Situation so positiv dargestellt haben, vor allen Dingen die öffentlich-rechtlichen Sender, wird das vorgeworfen.
Wenn ich jetzt sehe, dass die Flüchtlinge, die ankommen, da wird schon vermehrt darauf geachtet, dass da die Kinder und die Mütter gezeigt werden.
Das wird sehr einseitig dargestellt. Da sieht man schon daran, dass Zahlen geschönt werden.
Es ist völlig einseitig, wird praktisch berichtet.
Dann würde man jetzt ja annehmen, dass diejenigen, die jetzt diesen Sendern besonders stark ausgesetzt waren, dass die jetzt ein besonders positives Bild von den Flüchtlingen haben müssen, weil die jetzt sozusagen so manipuliert worden sind durch die öffentlich-rechtlichen Sender. Die Befunde zeigen das nicht. Wir finden keine Unterschiede zwischen den Nutzern von öffentlich-rechtlichen Sendern und von denen, die jetzt eher privat oder die sich eher durch Radio und so weiter informiert haben. Also diese Effekte sind dort nicht nachweisbar, weil Leute halt eben kritisch mit den Angeboten umgehen. Da gibt es sozusagen so einen Effekt, den nennen wir den Hostile-Media-Effekt. Wir gehen immer davon aus, dass die Medien nicht die Position vertreten, die wir selbst haben.
Also die Medien aus meiner Sicht geben nicht die echte Stimmung des Volkes wieder. Das muss man ganz ehrlich so sagen.
Dass sie massiv gegen uns gehetzt haben und nicht zu knapp, das ist einfach eine Tatsache.
ZDF geht gar nicht, das ist für mich also reine Propaganda.
Ich lege mich ständig an mit Kai Gnifke von der Tagesschau. Er berichtet einfach falsch und der Deutschlandfunk macht es auch.
Die Medien sind immer sozusagen uns irgendwie feindlich gegenübergestellt. Das ist ein Effekt, Sie können fast jedes politische Thema nehmen, das ist ein bisschen umstritten ist, da finden Sie das. Da sagen diejenigen, die sagen, die Flüchtlinge müssen willkommen sein, die sagen, die Medien berichten viel zu negativ über die Flüchtlinge und diejenigen, die sagen, wir dürfen keine Flüchtlinge aufnehmen, die sagen, die Medien berichten viel zu positiv.
Ich fürchte, das ist ein Grundproblem der Kommunikationswissenschaft, dass wir die ganze Zeit verzweifelt versuchen, die Menschen davon zu überzeugen, dass die Medieneffekte immer nicht so stark sind, wie wir alle gerne meinen.
Eine Mitschuld der Medien, verspreche, reden wir gleich nochmal drüber.
Jetzt sagt die SPD, die Medien sind schuld.
Nun sagen Politiker schnell, die Medien sind schuld.
Die Medien sind furchtbar, eigentlich sind sie schuld an den ganzen Problemen.
Einfach schlicht und ergreifend deswegen, weil jeder von uns resistent ist gegen Medieneinflüsse, dadurch, dass wir uns halt auch nie nur einem einzigen Medienimpuls ausgesetzt sind, uns immer vor allen Dingen über interpersonale Gespräche noch anders informieren und unsere Einstellungen oder das, was wir gehört haben, in den Medien validieren. Und das gilt genauso für politische Satire. Politische Satire ist dann auch nur ein Medienimpuls unter sehr, sehr vielen. Was wir aber natürlich schon sehen, ist, dass über die Verknüpfung mit Humor politische Satirebeiträge eine viel größere Verbreitung erlangen können als so ein klassischer Informationsbeitrag. Und ich glaube, das ist das, was dann immer mit Sorge gesehen wird, dass es eben dann so einzelne Satiresegmente gibt, die sehr schnell sehr viele Leute erreichen. Ich würde eben sagen, der Effekt von Humor dabei ist, dass es sich so schnell verbreitet, aber nicht unbedingt, dass es dann alle Menschen überzeugt oder völlig von der Politik entfremdet.
würde also bedeuten, dass Satire weder für einschneidende Einstellungsänderungen zu bestimmten Themen noch für Politikverdrossenheit verantwortlich ist, aber genauso wenig politisch Desinteressierte zu Politikbegeisterten machen kann. Satire kann die Welt also nicht verändern. Konnte sie noch nie, glaubt Tim Wolf von der Titanic.
Wenn man sich diesem hohen Anspruch übernimmt, dann muss man zwangsläufig scheitern. Also das beste, klügste politische Kabarett, das es je gab, gab es in den 20er, 30er Jahren in der Weimarer Republik. Und naja, was hat's verhindert? Gar nichts. Umgekehrt ist es so, dass es eigentlich schon dieses, ihr müsst, also wenn ihr schon diese Mittel der Übertreibung und der Komik anwendet, müsst ihr aber das und das erreichen, damit ihr das überhaupt erst dürft, ist so eine klassische Delegitimierung von Komik und Satire. Also das ist auch so ein, ich glaube sogar was sehr Deutsches. Also man darf nur gelöst, locker, komisch und albern mit ernsten Dingen umgehen, wenn man es eigentlich doch ernst meint. Und das finde ich nicht. Also immer wieder wird uns zum Beispiel pubertärer Humor vorgeworfen. Da verstehe ich nicht so ganz, was die Leute gegen die Pubertät haben. Die meisten hängen doch immer noch irgendwie drin und erinnern sich gerne zurück und so. Das muss man doch auch mal zulassen. Einfach die Belästigung der Welt durch pubertären Spaß ja irgendwie erträglicher machen.
Kein Wunder, dass da so eine Scheiße bei rauskommt!
Im Moment ist ja sowieso gerade die Hochzeit der Schuldzuweisung. Also es ist ja auch so, jetzt nach dem AfD-Desaster haben ja angeblich auch die Medien zu viel über die AfD berichtet. Das kommt dann von CSU-Politikern, die selber seit Jahren die AfD adeln, indem sie ihre Themen und Standpunkte übernehmen. Also das ist gerade irgendwie der große Volkssport, dass man mit dem Finger aufeinander zeigt. Aber gerade das, was in Satiresendungen im Guten wie im Schlechten reinprojiziert wird, ist halt totaler Schwachsinn. Man darf selber nie die Illusion haben, dass man damit wirklich Einstellungen verändert oder irgendwas bewegt, sonst wird man ein sehr unglücklicher Mensch, wenn man wirklich diesem Irrglauben anhängt. Aber was jetzt sozusagen auch von Medienseite da reingetragen wird, ist tatsächlich absurd. Also das eine ist ja, die eine Extremposition ist eben das mit der Politikverdrossenheit, die Satire vergrößert, wo dann sozusagen der Überbringer der schlechten Nachricht zum Problem erklärt wird. Aber umgekehrt ist es natürlich auch vollkommener Irrsinn zu sagen, und auch dieser Artikel gab es ja, Satire ist der neue Journalismus. Das ist natürlich ein totaler Unsinn und würde von mir auch nie unterschrieben werden, weil wir sind klassischer Zweit- und Drittverwerter von der Arbeit, die echte Journalisten machen. Wir lesen das, was die Printkollegen schreiben, wir gucken die Politmagazine und bilden uns daraus mit diesen Versatzstücken eine eigene Position für unsere satirische Arbeit. Aber ich wäre sehr, sehr vorsichtig mit diesem neuer Journalismus-Quatsch, weil das erstens falsche Erwartungen weckt und zweitens, ehrlich gesagt, auch echte Journalisten beleidigt.
Auch Tim Wolf ist kein Freund davon, dass Satiriker jetzt die neuen Journalisten sein sollen.
Was man immer wieder hört, dass Satiriker die neuen oder die besseren Journalisten seien oder da Leitartiklerfunktionen und dergleichen übernehmen, das finde ich sehr bedenklich und das überhebt sich so ein bisschen. Also die meisten Kabarettisten und Komiker, die ich kenne, sind moralisch und politisch auch nicht viel intelligenter als die Frau an der Supermarktkasse. Und wenn das diesen Moment annimmt, dass das die eigentlich wichtigen, klugen Kommentierer sind, dann ist da etwas verrutscht.
Max, es geht los.
So, wo sind denn Polly und zurück in Hamburg. Freitag, der Tag nach der Sendung. Nachbesprechung im Büro von Extra 3 Redaktionsleiter Andreas Lange.
Manchmal ist es ja auch so, da hat man eine super Idee und dann ist das dann gar nicht so toll, wie es dann eigentlich so im Kopf vorher war. Da ist viel von dem umgesetzt worden, was wir uns schon so vorgenommen hatten. Und nee, also auch inhaltlich bin ich da schon echt zufrieden. Also da hatten wir schon Sendungen, wo wir gesagt haben, oh, das war jetzt am Montag, wirkte das irgendwie schon noch ein bisschen knalliger. Und das war diesmal also von der Planung und der Umsetzung dann schon so, wie ich mir das vorstelle.
Und auch die Quote hat gestimmt. 11,2%. Fast 1 Prozentpunkt mehr Marktanteil, als Extra 3 dieses Jahr bislang im Durchschnitt in der ARD erreicht hat.
Also es war jetzt keine Larifari-Sendung. Da ging es wirklich um Inhalte des Wahlkampfs, aber auch um Inhalte, zum Beispiel die Digitalisierung von Deutschland, die noch stark hinterherhinkt, hinter dem, wie es sein müsste. Und dass man mit so einer Sendung, die so viele starke journalistische, politische Inhalte hat, dann 11,2% holt, ist toll. Also das ist genau das, die Verbindung von Info und Unterhaltung. Also Man hat sozusagen die Leute offensichtlich dazu gebracht, das zu gucken und sich mit diesen Themen zu beschäftigen.
Also Beispiel aus dieser Woche. Ich glaube, jeder kriegt mit, wie in den Wahlkämpfen der letzten Wochen alle sich gegenseitig übertreffen mit, wir müssen mehr für Polizei ausgeben. Und was dabei aber halt völlig untergeht, ist, dass gleichzeitig ausgerechnet an den deutschen Gerichten bei Richtern und Staatsanwälten gespart wird. Und so liegen halt über 100.000 Fälle auf Halde in Deutschland vor Gerichten, teilweise jahrelang. Und das kriegt halt keiner mit. Und wenn man sowas hat, wenn man halt so eine Diskrepanz hat zwischen Wahlkampfgetöse über Law and Order und einer Realität, die dann heißt, uns fehlen so und so viele tausend Richter und Staatsanwälte, das finde ich irgendwie interessant. Weil das sind ehrlich gesagt auch Sachen, die ich, bevor wir uns hier bei uns in der Konferenz damit beschäftigt haben, selber gar nicht gewusst habe.
Das Ziel von Oliver Welke und der Heute-Show, genauso wie das von Andreas Lange und Extra 3, ist es, mit Satire neue Perspektiven zu eröffnen, zu Diskussionen anzuregen, Meinungen zu hinterfragen.
Also der Traum bei uns, bei allen hier in der Redaktion, ist eben, dass wir diese lachende Erkenntnis auslösen. Das hört sich jetzt so ein bisschen seltsam an, die lachende Erkenntnis, aber es ist halt, es beschreibt das ganz gut, weil man eben durch den Gag, durch das Lachen auch eine Information bekommt, einen Zusammenhang aufgedeckt bekommt. Und je häufiger das in einer Sendung der Fall ist, dass ich lache und beim Lachen aber irgendwie was schnall, desto besser ist aus unserer Sicht eine Sendung.
Zuallererst lachen und dann zum Nachdenken anregen. Die beiden öffentlich-rechtlichen Satire-Wochenrückblicke wollen also beides. Und anders könne es auch gar nicht gehen, wenn man im Fernsehen Satire mit journalistischem Anspruch mache.
Also ich stehe auch dazu, dass wir immer auch gleichzeitig eine Unterhaltungssendung sind. Zum Glück steckt ja, wie schon schlaueren Menschen als mir aufgefallen ist, das Wort Haltung auch in Unterhaltung. Und wir müssen halt immer beides hinkriegen. Also es reicht uns nie, eins von beiden abzuliefern. Es muss halt leider, das ist der Fluch dieser Sendung, immer beides irgendwie glücken.
Am Montag ist die sogenannte Zuckerquote in der Europäischen Union gefallen. Dadurch wird Zucker noch billiger und man wird noch mehr davon in unsere Fertiggerichte kippen. Leider haben wir dank Lobbyarbeit keine Lebensmittelampel, die uns auf der Verpackung klar anzeigt, wie viel Zucker im Futter schlummert.
Und im Übrigen habe ich die große Sorge, dass die Ampelkennzeichnung letztendlich zu einer Fehl- und Mangelernährung der Bevölkerung führen würde. Denn Rot wird immer als Warnung verstanden.
Ja, weil es eine Warnung ist.
Es gibt Regeln, es gibt zum Beispiel Mindestabstände zwischen Spielhallen. In Bremen sind es 250 Meter. Ja, genau. Da kann man sich gut vorstellen, dass dann Spielsicher sagt, oh nee, die 250 Meter jetzt. Also, da gehe ich lieber nach Hause. Ja. Und die Spielhallen, die eben zu viele sind, die sollen schließen. Was den Verband der Glücksspielbetreiber auf die Palme bringt.
Demnächst fängt es an und dann sagen wir haben zu viele Bäckereien, zu viele Friseure. Wo landen wir da?
Kann man ja auch sehr gut vergleichen. Wie viele Leute sind friseursüchtig?
Ich glaube, Fernsehen ist halt auch eine ganz große Unterhaltungskiste, egal was da gezeigt wird. Auch bei den Nachrichten, auch bei Informationsveranstaltungen, die im Fernsehen laufen, geht es letztendlich auch ein bisschen darum, dass die Leute auch unterhalten werden. Sonst würden sie es halt sofort ausmachen. Und wenn man dann die Spezifika des Mediums nutzt und sie auch verantwortungsvoll nutzt, die Stärke, die Emotionalität der Bilder, wenn das auf einem gut recherchierten und qualitativ guten Grund alles basiert und nicht in Propaganda und Meinungsmache ausartet, sondern dass man das als Journalist in der Abwägung der Gründe und wirklich dann auch in alle Richtungen guckend und in alle Richtungen kritisch dann so präsentiert, dass die Leute sich auch unterhalten fühlen, dann ist das eine großartige Sendung.
Sie waren toll, meine Damen und Herren. Wirklich, meine Damen.
Wir werden diese Welt nicht verändern. Wir wollen diese Welt auch nicht verändern. Aber wenn wir sie ein kleines bisschen besser machen können, dann habe ich alles erreicht im Leben.
Politik. Ist Satire der neue Journalismus? Ein Feature von Mike Herbstreut. Mit Ausschnitten aus Extra 3 und der Heute-Show. Es sprachen Guido Lamprecht und Axel Gottschick. Ton und Technik Gunter Rose und Thomas Widdig. Regie Philipp Brühl. Redaktion Klaus Pilger. Produktion Deutschlandfunk 2018.